Auf Deutsch übersetzt heißt das: Glaube, nichts ist unmöglich. Und wir haben ganz viel darüber gehört. Die Prediger haben darüber, jeder so seine eigene Herangehensweise gehabt, darüber zu reden. Aber ja, im Grunde genommen war das so das Thema. Glaube, für Gott ist nichts unmöglich. Und ja, das ist leicht gesagt. Klappt es mit der PowerPoint? Okay. Ja. Aber ja, was passiert denn, wenn Gott diesen Glauben daran, dass für ihn nichts unmöglich ist, wenn er das auf die Probe stellt? Wie gehen wir damit um? Wenn wir vielleicht in einer schwierigen Situation sind, wenn wir Gott um Hilfe bitten, aber diese Hilfe nie zu kommen scheint, wenn wir Gottes Ruf folgen, vielleicht sogar in die Mission gehen, vielleicht oder einfach nur auf die Straße mit den Leuten reden, aber sich einfach Türen schließen und wir nicht sehen, dass wirklich was passiert. Wenn es so aussieht, als würde es nicht weitergehen. Vielleicht kennst du ja selber so eine Situation, vielleicht eine Diagnose vom Arzt, die hoffnungslos erscheint, eine Beziehung, die nicht reparabel scheint, zu einem Freund, zu einem Familienmitglied oder ein Gebet, das du schon seit Jahren betest, aber das nie erhört wird. Und wir sehen in der Bibel, Thomas hat es vorher schon erwähnt, eine Person, die das sehr gut kannte. Und zwar ist das Sarah. Und ich habe diese Predigt aus einem Buch von John MacArthur. Ne, das war eins zu weit. Da ist es. 12 außergewöhnliche Frauen von John MacArthur. Das ist ein Buch, kann ich sehr empfehlen, über 12 Frauen der Bibel. Es geht von Eva über Rahab und Sarah bis hin zu Frauen im Neuen Testament, Lydia, sehr empfehlenswert. Sarah wird in der Bibel oft oder allgemein im Verständnis von den Menschen auch als würdevoll dargestellt, als Frau von dem Patriarchen. Sie wird außerdem auch als sehr schön beschrieben. Abraham gibt sie zweimal als seine Schwester aus, weil er Angst hat, dass die Menschen, wo er in der Situation hingeht, dass sie ihn umbringen werden, weil sie seine Frau von ihm wegnehmen wollen. Und was auch interessant ist, wenn wir uns die muslimische Tradition anschauen, dann wird Sarah mit Eva verglichen. Das sagt sehr viel, weil eine andere muslimische Tradition sagt auch, dass Eva, als sie geschaffen wurde, 2/3 aller Schönheit bekommen hat und das restliche Drittel wurde unter allen Frauen aufgeteilt. Von dem her, also sie war sehr schön, aber wir lesen in der Bibel auch von viel schlechtem Benehmen von ihrer Seite. Sie hat Wutausbrüche, sie manipuliert Menschen, sie wird auch als knauserig beschrieben, ungeduldig, launisch und mürrisch, unbarmherzig und nörgelnd. Es gibt Hinweise, oder man könnte denken, dass Sarah eine verwöhnte Schönheit war. Ihr Geburtsname, Sarai, bevor sie Gott ihren Namen ändert, bedeutet Fürstin oder Prinzessin. Und wir lesen auch in der Bibel oft, wie sie aufgrund ihrer Schönheit bevorzugt oder begünstigt wird. Und das ist besonders beeindruckend, wenn wir daran denken, dass der biblische Bericht über sie eigentlich erst anfängt, wenn sie schon 65 Jahre alt ist. Und selbst in diesem hohen Alter wird sie noch als Schönheit beschrieben. Und ja, trotz all ihrer Fehler und Mängel wird sie in Hebräer 11 als Glaubensheldin dargestellt. Als Vorbild für einen starken, unumstößlichen Glauben. Sarahs Geschichte ist keine Geschichte mit einem schnellen Happy End, sondern es ist eine Reise durch Zweifel, Warten und menschliche Unmöglichkeiten hin zu tiefem Vertrauen zu Gott. An ihrem Leben können wir sehen, wie so ein Glaube aussehen kann. Ein Glaube, der auf Gott vertraut auch wenn alles dagegen spricht. Mein erster Punkt hier, der erste Schritt zum Glauben kommt nicht von uns aus oder wird nicht von uns aus initiiert, sondern ist eigentlich etwas, was von Gott kommt und worauf wir reagieren. Wir müssen darauf hören, wenn Gott redet. In 1. Mose 12, Vers 1 bis 4 lesen wir dieses, wie Gott zu Abraham spricht. Der Herr aber hatte zu Abraham gesprochen: Geh hinaus aus deinem Land und aus deiner Verwandtschaft und aus dem Haus deines Vaters in das Land, das ich dir zeigen werde. Und ich will dich zu einem großen Volk machen und dich segnen und deinen Namen groß machen. Und du sollst ein Segen sein. Ich will segnen, die dich segnen, und fluchen, die dich verfluchen. Und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf der Erde. Da ging Abraham, wie der Herr ihm gesagt hatte, und Lot ging mit ihm. Abraham aber war 75 Jahre alt, als er von Haran auszog. Gott gibt Abraham hier eine klare Verheißung. Ein Nachkomme, ein Volk, ein Segen. Ein Segen, der nicht nur für ihn gilt, sondern für alle seine Nachkommen. Und für alle, die ihm Gutes tun. Der erste Schritt im Glauben ist zuzuhören. Genauso wie wir es auch in Römer 10 lesen. Römer 10, Vers 17. Also ist der Glaube aus der Verkündigung, die Verkündigung aber aus Gottes Wort. Wir können nur glauben, was wir auch hören erst. Und Gott spricht auch heute noch zu uns. Durch sein Wort, durch den Heiligen Geist und auch durch andere Menschen. Und es ist nicht immer leicht herauszufinden, ob das, was wir hören, von Gott kommt oder von Menschen. Wir verwechseln oft Gottes Rufen mit unserem eigenen Wunsch vielleicht, mit unserem eigenen Wunschdenken. Wir verwechseln Gottes Wort mit unserem Verständnis von Gottes Wort. Und oft verwechseln wir auch das Reden von einer geistlichen Person, ein Reden, was sich sehr geistlich anhört, mit dem, was wirklich von Gott kommt. Gott spricht oft unangenehme Dinge zu uns und von unerwarteten Personen auf unerwartete Weise. Das sehen wir sehr gut an Josia. Als er noch im relativ jungen Alter gegen den Pharao in den Kampf zieht, heißt in der Bibel, der Pharao sagt zu ihm: Gott hat mir gesagt, dir zu sagen, zieh nicht gegen mich in den Krieg. Und weil es von seinem Feind kommt, hört Josua nicht auf ihn, aber später wird er dafür verurteilt von Gott. Also Gott kann selbst durch unsere Feinde zu uns reden. Und Gott spricht auch ganz oft in der Stille. In einer Stille, die leicht übertönt wird, und die von uns erfordert, dass wir ganz bewusst hinhören. Wie oft überhören wir Gottes Reden in unserem Alltag? Sogar wenn wir für ihn unterwegs sind, wenn wir Dinge für ihn tun, sind wir so darauf fokussiert, auf die Dinge, die wir tun, dass wir gar nicht darauf achten, was er uns eigentlich sagen möchte. Ich möchte dich herausfordern, dir ganz bewusst Zeit zu nehmen, auf Gott zu hören und bei allem, was du hörst, zu prüfen, ob es von Gott kommt, egal aus welcher Richtung es kommt. Frag dich nicht nur, spricht Gott zu mir, sondern frag dich auch, bin ich bereit, darauf zu hören und zu gehorchen. Zwischen dem Hören und der Erfüllung liegt aber oft ein Schritt, den wir gerne überspringen möchten. Das Warten. Und in dieser Situation hängt es davon uns ab, dass wir daran festhalten, auch wenn sich nichts bewegt. Für Abraham und Sarah vergingen 25 Jahre, bevor sie die Erfüllung gesehen haben von ihrer Verheißung. Und das auch nur teilweise. Ich weiß nicht, ob ihr euch vorstellen könnt, 25 Jahre darauf zu warten und geduldig zu bleiben. Abraham ist 75, als er Haran verlässt, und 100, als Isaak geboren wird. Und wir sehen auch viele andere Beispiele in der Bibel für Leute, die gewartet haben darauf, dass sich ihre Erfüllung oder ihre Berufung erfüllt. Paulus, weiß nicht, wie viele das von euch wissen, nachdem er sich bekehrt, geht er nicht sofort auf Missionsreise, sondern geht erstmal für 3 Jahre nach Damaskus, um dort Gottes Wort zu studieren. Obwohl er vorher schon Schriftgelehrter war und schon viel über die Schrift wusste, hat er sich erstmal zurückgezogen, um vielleicht viele Dinge zu überdenken, viele Dinge neu zu lernen, und ist dann erst auf Missionsreise gegangen. Wir lesen in der Bibel auch über Simeon und Anna, die im Tempel auf den verheißenen Messias gewartet haben, bevor sie ihn sehen konnten. Sie waren beide im hohen Alter, bevor sich diese Verheißung, persönliche Verheißung für sie erfüllt hat. Josef auch. Er sieht im jungen Alter, im Teenageralter, sieht er diese Verheißung im Traum, dass er eine Art Herrschaftsposition innehaben wird. Und erst nach langen Jahren in Sklavenschaft und auch als Gefangener erfüllt sich diese Erfüllung, diese Verheißung, als er ungefähr 30 Jahre alt ist. Mose wird schon als Kind, oder weiß schon als Kind, dass er berufen wurde. Mit 40 Jahren folgt er dieser Berufung, aber ist dann erstmal 40 Jahre lang in der Wüste, bevor Gott ihn wirklich begegnet im brennenden Dornbusch und ihn dann konkret beruft. Auch David wird als Teenager gesalbt und ist dann erstmal 15 Jahre lang auf der Flucht vor Saul, bevor er wirklich zum König wird. Und Gott hat auch verschiedene Gründe, warum man es warten lässt, warum man es eine Verheißung gibt und sie dann aber nicht gleich erfüllt. Zum einen sind wir vielleicht noch nicht bereit, oder Gott will uns vorbereiten, besser gesagt. Als Gott Abraham beruft, gehorcht Abraham zwar, aber nicht zu 100%. Gott sagt ihm, er soll seine Familie zurücklassen, aber er nimmt seinen Vater und seinen Neffen mit. Und wir können sehen, erst als sein Vater stirbt und Lot ihn verlässt, fängt Gott wirklich an, mit ihm zu arbeiten. Der zweite Grund: Gott will oft klarstellen, dass er derjenige ist, der dieses Wunder getan hat. Dass es niemand anders gibt, der das tun kann. Wenn Abraham das Kind früher gekriegt hätte, dann hätte man argumentieren können, ja, das ist ja nichts Besonderes, er hat halt ein Kind gekriegt. Aber die Tatsache, dass sie das Kind erst im hohen Alter gekriegt haben, als sie eigentlich schon aus diesem gebärfähigen Alter raus waren, macht das erst zu einem Wunder und stellt klar, dass Gott derjenige ist, der das bewirkt hat. Der dritte Grund: Gott möchte uns prüfen und unseren Glauben stärken. Gott stellt uns oft in schwierige Zeiten, damit wir lernen, ihm zu vertrauen. Damit wir, wenn wieder schwierige Zeiten kommen, wissen, dass wir ihm vertrauen können. Und nicht nur für uns selber, sondern auch, dass andere daraus lernen. Wir dürfen aus den Fehlern anderen oder aus den schwierigen Zeiten anderer auch lernen. Ein weiterer Grund ist, dass Gott uns für was Größeres gebrauchen möchte. Wir sehen das an Paulus, als er sagt, dass er von diesem Pfahl in seinem Fleisch spricht und der Gott bittet, dass er ihm das ihm wegnimmt. Da sagt Gott, dann verneint Gott ihm diese Bitte und sagt ihm: Ich möchte dich für etwas Größeres benutzen, ich möchte mich in deiner Schwachheit meine Stärke zeigen. Ein sehr gutes Beispiel haben wir auch die letzte Woche gesehen. Ich habe mit Ami angefangen, die Serie The Chosen zu sehen. Und da ist eine Szene, ein Gespräch zwischen Jakobus dem Kleinen und Jesus. Direkt nachdem Jesus sie aussendet. Also Jakobus wird in der Serie als jemand dargestellt, der ich weiß nicht mehr genau, was das ist, aber er hat irgendwas in den Beinen, dass er nicht gut laufen kann, dass er immer mit einer Krücke rumläuft. Und gerade in diesem Moment, als Gott sie dann ausschickt, um durch ganz Israel zu laufen, fragt Jakobus ihn dann eben, er hat viele von diesen Wundern gesehen, die Jesus getan hat, dass er viele Kranke geheilt hat, und dann fragt er Jesus eben: Du hast so viele Menschen geheilt, warum heilst du mich nicht? Und Jesu Antwort ist eben: Ich könnte dich heilen, Aber ich habe Größeres mit dir vor. Wie viel mehr ist dein Zeugnis wert, wenn du auch an mir festhältst, wenn ich dich nicht heil? Wissen nicht genau, ob das wirklich so war, dass Jakobus diese Behinderung hatte. Es ist sehr wenig bekannt über Jakobus. Jakobus ist einer der Jünger, über die am wenigsten bekannt ist. Aber es ist doch, denkt trotzdem ein biblisches Prinzip, was wir dann auch bei Paulus dann sehen, an diesem Gebet von Paulus, was ich gerade erwähnt habe. Und der letzte Grund, den ich hier habe, ist, dass Gottes Zeitplan ein anderer ist als unserer. Wir möchten immer alles gleich haben, wir möchten immer alles, dass Gott unsere Gebete sofort erhört, aber Gott hat andere Pläne. Er möchte diese Schwierigkeiten benutzen, um uns zu formen, um uns Geduld zu lernen, um unseren Glauben zu stärken und unseren Charakter zu formen. In 1. Mose 16 sehen wir dann, wie Sarah darauf reagiert, dass sich nichts tut. Sarah wird ungeduldig und nimmt das in ihre eigene Hand. Sie verlässt sich auf ihre eigene Logik, auf ihre eigene Gewitztheit und denkt sich vielleicht, Gott hat ja nicht mir einen Nachkommen versprochen, sondern Abraham. Und auf der anderen Seite war es auch zu der Zeit nicht wirklich ungewöhnlich, dass eine Frau ihre Dienerinnen benutzt hat, um sich selber Nachkommen zu verschaffen. Das können wir auch später an Rahel und Lea sehen. Und vielleicht sieht es auf den ersten Blick auch so aus, als hätte Gott das absichtlich vage formuliert, das absichtlich nicht ausdrücklich gesagt, dass der Nachkomme von Sarah sein wird. Aber in meiner Meinung ist das ein Zeugnis dafür, wie heilig Gott die Ehe ist. Dass es für ihn selbstverständlich ist, dass wenn er Abraham so ein Nachkommen verspricht, dann ist es natürlich von Sarah. Weil für Gott eben die Ehe was Selbstverständliches ist, aber was Heiliges ist, was Wichtiges ist. Und wir können auch sehen, dass Sarahs Plan nach hinten losgeht. Anstatt zu Segen führt Sarahs Lösung zu Konflikt, zu Ungehorsam und zu mehr Leid. Das sehen wir an Hagar und Ismael. Wir müssen lernen, auf Gottes Plan zu vertrauen und auch darauf, dass er alles tun kann, auch wenn es unmöglich scheint. Das bedeutet aber nicht, dass wir passiv werden sollen. Das bedeutet nicht, dass wir einfach uns zurücklehnen und darauf vertrauen, dass Gott es schon machen wird. Natürlich haben wir immer noch unseren Beitrag zu leisten. Wir sollen trotzdem weiterhin an dem arbeiten, was Gott uns aufgetragen hat. Als ich nach Spanien gegangen bin, vor 6 Jahren, war einer der Hauptgründe, dass wir damals eine Jüngerschaftsschule starten wollten. Und ein halbes Jahr, nachdem ich dann dort angekommen bin, ist unser Landesleiter weggegangen. Der ist nach Südamerika zurückgegangen und macht dort die Regionalleitung. Und der war eigentlich so derjenige, der das wirklich vorangetrieben hat, der den Plan hatte, das zu starten. Und dadurch, dass er weggegangen ist, ist auch dieser Plan, die Jüngerschaftsschule zu starten, nicht gestorben, aber niemand hat es weiter verfolgt. Und gerade während der Pandemie, als wir dann viel zu Hause waren und viel Zeit hatten, auch für uns selber, habe ich mich daran erinnert, dass das eigentlich so der Hauptgrund war, warum ich da hingegangen bin. Und da habe ich auch viel, viel drüber nachgedacht, ob ich in Spanien bleiben soll, ob ich wirklich am richtigen Ort bin, ob ich vielleicht Gott falsch verstanden habe. Und ja, es ist so, dass wir jetzt, dass ich sehr froh bin, dass ich dort geblieben bin, weil jetzt sehen wir, wie dieser Ruf Gottes sich doch wieder erfüllt. Wir haben vor etwa einem Jahr haben wir ein Geländegeschenk bekommen in Malaga. Wer meine Rundbriefe liest, der hat da vielleicht auch schon Bilder und Videos zu gesehen. Und genau dort, das wird zurzeit als Gemeindefreizeitzentrum benutzt, aber wir wollen in Zukunft dort die Jüngerschaftsschule starten. Und das hat seine Zeit gebraucht, bis Gott diese Erfüllung geschenkt hat. Und ich bin froh, dass ich daran festgehalten habe, dass ich nicht zurückgekommen bin nach Deutschland. Ich möchte dich herausfordern, dass du dich selbst prüfst, ob du, wenn du Gottes Plan gehört hast und ihm folgst, ob du dann nicht vielleicht selber versuchst, diesen Plan zu beschleunigen oder vielleicht sogar zu umgehen. Ich möchte dich herausfordern, dass du lernst, geduldig zu bleiben und dem Vertrauen auszuhalten, auch wenn sich nichts zu tun scheint. Und zur gleichen Zeit bleib aber treu und fleißig in dem, was Gott dir aufgetragen hat. Und vertraue darauf, dass er es tun wird. Auf Gott zu vertrauen ist aber besonders dann schwierig, wenn es unmöglich scheint, aus menschlicher Perspektive. Für Sarah und Abraham sah es nahezu unmöglich aus, dass sie schwanger werden. Abraham war 100 Jahre alt, Sarah war 90. Und die Bibel sagt ganz bewusst, dass Abraham nicht mehr gebärfähig war. In 1. Mose 18, Vers 11 bis 14 heißt es, und Abraham und Sarah waren alt und recht betagt, sodass es Sarah nicht mehr nach der Weise der Frauen ging. Darum lachte sie in ihrem Herzen und sprach, nachdem ich verblüht bin, soll mir noch Wonne zuteil werden. Dazu ist mein Herr ein alter Mann. Da sprach der Herr zu Abraham, warum lacht Sarah und spricht, sollte ich wirklich noch gebären, so alt ich bin? Sollte dem Herrn etwas zu wunderbar sein? Zur bestimmten Zeit will ich wieder zu dir kommen im nächsten Jahr und Sarah wird einen Sohn haben. Da leugnete Sarah und sprach, ich habe nicht gelacht, denn sie fürchtete sich. Er aber sprach, doch, du hast gelacht. Gott fragt Sarah, sollte dem Herrn irgendwas unmöglich sein oder zu wunderbar, wie es hier in dieser Übersetzung heißt? Manchmal steckt uns Gott in genau solche Situationen, weil er möchte, dass wir daraus lernen. Er möchte, dass wir lernen, dass für ihn nichts unmöglich ist. Und als seine Erben haben wir Anspruch auf diese Wahrheit. Wir haben Anspruch auf seine Allmacht. Wir dürfen ihn darum bitten. Glauben bedeutet, Gottes Macht höher zu bewerten als die Realität, die wir sehen. So wie David es getan hat, als er vor Goliath stand. Er sah Goliath, diesen Riesen, der so unbezwingbar schien, aber er hat nicht auf ihn geschaut, sondern auf Gott, der hinter ihm stand. Ich möchte dich auch hier wieder herausfordern. Schau nicht auf die Größe des Problems, das vor dir steht, sondern auf die Größe Gottes. Lass Gottes Wahrheit über deine Umstände regieren und nicht andersrum. Wenn die Umstände dir sagen, du bist allein, dann sagt die Wahrheit Gottes dir, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. In Matthäus 28. Wenn die Umstände dir sagen, du bist schwach, dann sagt Gottes Wahrheit, meine Kraft ist in deiner Schwachheit mächtig. Wenn die Umstände dir sagen, das dauert viel zu lang, dann sagt die Wahrheit Gottes, der Herr verzögert nicht die Verheißung. 2. Petrus 3. Doch was passiert, wenn Gott nicht eingreift? Wenn Gott nicht rettet, wenn Gott nicht heilt, nicht gibt, was wir von ihm erbeten? Dann müssen wir trotzdem weiterhin glauben. Das sehen wir sehr gut an Daniels Freunden, als sie in den Feuerofen geworfen werden. Sie wollen sich nicht vor dieser Statue niederwerfen, die Nebukadnezar errichten hat lassen. Und als Nebukadnezar ihnen die Chance gibt, ihre Meinung zu ändern, sagen sie, Daniel 3, 17 bis 18. Wenn es so sein soll, unser Gott, dem wir dienen, kann uns aus dem glühenden Feuerofen erretten. Und er wird uns bestimmt aus seiner Hand erretten, o König. Und auch wenn es nicht so sein soll, so wisse, o König, dass wir deinen Göttern nicht dienen und auch das goldene Bild nicht anbeten werden, das du aufgestellt hast. Auch wenn Gott sie nicht errettet, wollen sie trotzdem an ihm festhalten. Weil echter Glaube nicht von der Erfüllung oder von der Errettung abhängig ist, sondern von Gott selbst. Die meisten Glaubenshelden, die wir in Hebräer 11 sehen, haben ihre Erfüllung nie gesehen von dieser Verheißung. Hebräer 11, Vers 13. Diese alle sind im Glauben gestorben, ohne das Verheißen empfangen zu haben, sondern sie haben es nur von Ferne gesehen und waren davon überzeugt und haben es willkommen geheißen und bekannt, dass sie Gäste ohne Bürgerrecht und Fremdlinge auf Erden sind. Und Abraham selbst hat auch nur einen Teil von der Verheißung gesehen. Gott hat ihm nicht nur einen Sohn verheißen, sondern eine große Nachkommenschaft und einen Segen, den er nicht nur für sich selber, sondern auch für alle Völker um ihn herum. Ich möchte dich hier ermutigen, dass du mutig betest, aber mach deinen Glauben nicht von dem Ergebnis abhängig. Lerne Gott zu vertrauen, auch wenn seine Antwort Nein ist, oder warte. Irgendwann kommt dann der Moment, wenn Gott sein Versprechen erfüllt. Entweder hier auf Erden oder später im Himmel. Und dann wird das Warten, Hoffen und Beten in Freude verwandelt. Wir lesen es hier in 1. Mose 21. Und Sarah sprach: Gott hat mir ein Lachen bereitet. Wer es hören wird, wird mir zulachen. Und sie sprach: Wer hätte das dem Abraham verkündet, dass Sarah Kinder stillt, dass ich ihm einen Sohn geboren habe in seinem Alter? Gott verwandelt dieses erste Lachen, das Lachen des Zweifels, in ein Lachen der Freude. In ein inneres Lachen, das Sarah verstecken möchte. In ein äußeres Lachen, das Sarah mit allen teilen möchte. Wenn Gott Gebet erhört oder Verheißungen erfüllt, dann ist es immer größer, besser, schöner und überraschender als alles, was wir uns jemals vorstellen können. Weil er möchte, dass sich diese Erfüllung nicht einfach nur eine Erfüllung von dem ist, was wir uns wünschen, sondern dass es auch zu einem Zeugnis wird für andere. Sarah sagt hier: Alle, die es hören werden, werden mit mir lachen. Ich möchte dich herausfordern, wann immer du Gebetserhörungen erlebst oder wenn du erlebst, wie Gott in deinem Leben handelt, dann feiere Gottes Treue und sein Handeln in deinem Leben. Nicht nur für dich selber, sondern auch für die Menschen um dich herum. Erzähle anderen Menschen davon, damit nicht nur dein Glaube gestärkt wird, sondern auch deren Glaube davon profitieren kann. Ich möchte hier kurz zusammenfassen. Ihr Glaube ist keine Garantie dafür, dass Gott handelt. Aber es ist eine Garantie dafür, dass Gott immer treu bleiben wird. Sarahs Geschichte hier lehrt uns 5 Dinge. Wir müssen hören, wenn Gott spricht. Wir sollen festhalten, wenn sich nichts bewegt. Vertrauen, wenn es unmöglich aussieht. Glauben, auch wenn das Wunder ausbleibt. Und lachen oder uns freuen, feiern, wenn Gott sein Wort erfüllt. Ich möchte zum Abschluss beten. Herr, ich möchte dir danken für dein Wort. Ich möchte dir danken, Herr, für dieses Beispiel von Sarah, dass sie trotz all ihren Verfehlungen, trotz all ihrer Mängel, trotzdem ein Glaubenszeugnis für uns sein kann, ein Vorbild für Glauben, der Berge versetzen kann, würde ich bitten, Herr, dass du uns hilfst, in schwierigen Zeiten, in die wir erleben, an dir festzuhalten, an deinem Glauben festzuhalten und darauf zu vertrauen, dass du die Macht hast und auch uns helfen möchtest. Würde ich bitten, Herr, dass du mit uns gehst durch diese Woche in allem, was auf uns zukommt, uns begegnest und uns hilfst, dir alles vor dich hinzulegen, Herr. Amen.